Wir studieren Vers für Vers durchs Matthäus-Evangelium gerade und wir sind in der berühmtesten Predigt, die je gepredigt wurde, die Bergpredigt von Jesus. Wir sind letztes Mal bis Vers 30 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 31 weiter. Wenn ihr Bibel braucht, ihr könnt euch gerne hinten welche ausborgen, auch diese Outline-Zettel, wenn ihr die gerne haben möchtet. Ich möchte beginnen mit einer Frage heute Morgen. Warum seid ihr heute Morgen hier, um Gott anzubeten? Na, wir haben gerade Lieder der Anbetung gesungen, Lieder der Wertschätzung. Was schätzt ihr an Gott besonders? Laut. Ja. Fang irgendwo an. Was ist dir am wichtigsten? Seine Gnade, okay. Ja.
Seine Liebe.
Ja.
Dass er immer richtig liegt.
Ja. Ja. Was schätzt ihr ganz besonders an unserem Gott?
Amen.
Amen. Amen. Ja, wir könnten ganz, ganz viel aufzählen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und eine Eigenschaft, denke ich, die wir alle auch sehr an Gott schätzen, für die wir ihn lieben, ist seine Treue, oder? Unser Gott ist treu. Ist nicht wunderbar, dass unser Gott 100% treu ist, 100% verlässlich ist? Dass er ein Gott ist, der 100% zu seinem Wort steht. In Markus 13, Vers 31 hat Jesus gesagt, wir hatten es auch erst, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. So treu steht Gott zu seinem Wort. Er ist auch 100% unveränderbar. Unser Gott ändert sich nicht. Er ist absolut beständig. Er hat gesagt, ich bin dasselbe gestern und heute und bis in alle Ewigkeit. Absolute Beständigkeit. Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Unser Gott steht absolut treu zu uns, seiner Gemeinde, seiner Braut, seinem Volk. Er wird uns nie verlassen. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist einfach, was er ist, die Treue in Person. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Treu ist der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Klagelieder 3, Vers 22, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. So ist unser Gott. Er ist treu. Und deswegen wollen auch wir so sein. Treu. Denn wir sind seine Botschafter, wir sind die Verwalter von Gottes Reich, von Gottes Gnade hier auf der Erde. 1. Korinther 4 wird uns gesagt, es wird von einem Verwalter eines verlangt, dass er treu ist. Das ist was wir reflektieren wollen. Wir sind in einem Abschnitt, wo Jesus schockierende Aussagen gemacht hat über religiöse Menschen, über äußerlich gerechte Menschen seiner Zeit, auch sehr selbstgerechte Menschen, die von allen anderen als heilige Menschen bewundert wurden, die Schriftgelehrten, die Theologen und die Pharisäer. Und viele von den Schriftgelehrten waren auch Pharisäer. Das waren die heiligsten Leute seiner Zeit. Und Jesus hat diese schockierende Aussage gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr gerettet werden wollt, dann müsst ihr weitaus gerechter werden als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sonst werdet ihr keinesfalls in den Himmel kommen. Boah, das ist unmöglich für uns. Für uns ja, für ihn nicht. Aber Jesus sagt uns, äußere Religiosität, äußerliches Gutsein wollen, das ist nicht genug. Bei Weitem nicht genug. Wahre Gerechtigkeit geht viel, viel tiefer. Wahre Gerechtigkeit ist Herzensgerechtigkeit. Gott sieht unser Herz. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer haben nur das Äußere gesehen und Verhaltensregeln, das war die Welt, in der sie sich bewegt haben. Aber Jesus sagt uns, ihr braucht ein reines Herz. Ihr braucht Gerechtigkeit im Inneren. Wahre Gerechtigkeit beginnt da drin, in unserem Herzen, in unserem Denken. Und in diesem Sinn muss unsere Gerechtigkeit größer sein als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Es geht nicht nur um Gesetzlichkeit, um das, was wir äußerlich tun. Und Jesus gibt hier 6 Beispiele aus dem praktischen Leben. 6-mal zitiert er etwas aus dem Gesetz oder aus der Tradition. 6-mal sagt er, ihr habt gehört, was gesagt worden ist. Ich aber sage euch. Und er korrigiert diese falschen Vorstellungen, die die Theologen und das Volk gebracht haben, und zeigt, wie Gott es wirklich gemeint hat. In Matthäus 23, Vers 23 hat Jesus gesagt, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel, also die kleinsten Körnchen haben sie abgezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für mich, 1 für dich, Herr. So waren die drauf. Und ihr tut es, sagt Jesus, aber die wichtigeren Dinge des Gesetzes habt ihr beiseite gelassen. Nämlich das Recht oder die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit und den Glauben oder die Treue. Das hängt ja auch zusammen, gell? Glaubwürdigkeit, Treue. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also Jesus sagt uns, die wichtigeren Dinge sind Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Glauben oder Treue. Das ist alles ein Ausdruck von Liebe. Und die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Gott lieben mit allem, was wir sind, und den Nächsten lieben wie uns selbst. Und letzte Woche haben wir uns 2 Beispiele angesehen aus den 10 Geboten. Da ging es um Gerechtigkeit. Heute zeigt Jesus uns 2 Beispiele, wo es um Treue oder Verlässlichkeit geht, dass wir diese Eigenschaft von Gott reflektieren. Und wenig überraschend ist ein Beispiel, die Ehe bzw. Scheidung. Die Ehe ist die eine Beziehung, in der sich ein Mann und eine Frau vor Gott ganz besonders Treue versprechen. Und einen Bund miteinander eingehen, einander zu lieben und zu ehren und treu zu sein in Gesundheit und in Krankheit, in guten Tagen und in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Das habt ihr Ehepartner euch einander versprochen und ihr habt euch diesen Ring angesteckt und wahrscheinlich gesagt, tragt diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und meiner Treue. Und es ist auch nicht überraschend, dass es herausgefordert wird, die Ehe, dass Ehe angegriffen wird. Ihr wisst, bald jede Ehe, jede zweite Ehe in unserem Land, jede zweite, dritte Ehe so in der Größenordnung in unserem Land endet in Scheidung. In Bruch dieser versprochenen Treue, dieses Bundes vor Gott und dem Partner. Und das ist eine Tragödie. Ich meine, einige von euch haben es durchgemacht. Es gibt wohl wenige Dinge, die schmerzhafter sind als so eine Scheidung. Ist oft schlimmer als der Tod des Partners. Der Tod ist so eine saubere Trennung. Scheidung ist eine unsaubere Trennung. Da ist immer Sünde dabei. Verhärtete Herzen, wie Jesus sagt. Oft ist es ein langer, hässlicher Prozess und Streit um das Zeug, Streit um die Kinder, all diese Dinge. Und es hinterlässt verwundete manchmal auch verbitterte Seelen, schuldbeladene Seelen. Gefühl von Versagen, von Angst, von tiefer Einsamkeit. Scheidung ist das unnatürliche Abschneiden eines Teils von dir. Seid eins als Ehepartner. Und Scheidung beraubt alle Beteiligten, hinterlässt zwei verletzte Ex-Partner und auch verletzte Kinder. Und es ist eine Tragödie, besonders wenn man das Ausmaßdenken, in dem es vorkommt in unserer Gesellschaft. Ich denke, es ist wohl eine Ursache, warum so viele Deutsche psychisch krank sind. Und das ist ein Grund, warum unser liebevoller, treuer Gott in Malachi 2, Vers 16 sagt, ich hasse Scheidung. Denn er liebt uns Menschen. Und er hasst, was Scheidung mit uns tut. Ein weiterer Grund, warum Gott Scheidung hasst, ist diese Untreue, diese Ungerechtigkeit, diese Unbarmherzigkeit, die Scheidung beinhaltet. Das ist seinem Charakter genau entgegengesetzt. Er ist treu. Und ein weiterer Grund ist, dass Scheidung ein Bild für das Evangelium in dieser Welt zerstört. Der Zweck von Ehe, neben oder vor all den Segnungen, die wir im zwischenmenschlichen Bereich haben, ist vor allem, dass die Ehe ein Bild ist zwischen oder für die Bundesliebe von Christus für seine Gemeinde und umgekehrt. Also wir, die wir Jesus vertrauen, die wir Jesus nachfolgen, wir sind die Braut Christi. Und er ist unser geistlicher Ehemann. Er liebt uns. Er hat sich für uns hingegeben. Er tut das jeden Tag. Er gibt sich für uns hin. Er heiligt uns. Er reinigt uns. Epheser 5. Er wird uns nie verlassen. Er wird uns nie misshandeln. Er kümmert sich immer liebevoll um uns. Er ist besorgt um uns. Er versorgt uns. Er kümmert sich um uns. Er vergibt uns. Er ist geduldig mit uns. Er nimmt uns immer wieder auf, wenn wir abdriften, wie der verlorene Sohn. Und das ist unser Trost, wenn wir gefallen sind. Er gibt uns Gnade, seinen Willen zu tun. Was für einen wunderbaren geistlichen Ehemann wir haben. Und Epheser 5 sagt uns, die Ehe ist ein Bild für diese Bundesliebe und Treue, die Jesus für uns hat, seine Gemeinde, und für unsere Liebe und Achtung und Treue ihm gegenüber. Also wir predigen diese Liebe, wir predigen das Evangelium, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, mit unserem Leben, mit unseren Ehen. Das ist der höchste Zweck, die höchste Berufung von Ehe. Und ich denke, das müssen wir uns vor Augen halten, diesen heiligen Zweck. Deswegen ist Ehe so was Heiliges, diese hohe Berufung der Ehe, bevor wir über Scheidung reden. Bei Ehe geht es nicht vor allem darum, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen von dem Partner. Oder damit wir glücklicher sind als Ehepaare, als Singles. Oder dass wir Kinder in die Welt setzen. Nee, der höchste Zweck von Ehe ist, dass wir ihn darstellen in der Welt. Seine Liebe, seine Treue verkündigen in unserer Ehebeziehung. Können wir uns natürlich fragen, sehen die Menschen das in unseren Ehen? Wir müssen das viel ernster nehmen. Anwendung für die Singles: berücksichtigt das bei eurer Partnerwahl. Ich meine, wir wissen, Gott hat uns ein klares Gebot gegeben, und es ist, wenn ihr heiratet, es soll dem Herrn geschehen. Also nur ein Partner, der Jesus wirklich lieb hat. Aber frag dich mal, kann ich mit dieser Person diese Liebe Jesu, diese Treue Jesu leben, oder wird das eher schwierig? Haben wir da gemeinsame Vision? Zeugen zu sein für das Evangelium Jesu in unserer Ehe. Und deswegen hasst Gott auch Scheidung, weil es dieses Bild von ihm zerstört. Und weil die Scheidung von zwei Christen nicht nur verkündet, wir sind einander untreu, wir sind Wortbrecher einander, sondern auch Gott. Eigentlich verkündigen, Gott ist untreu. Gott ist unfähig, uns die Kraft und Liebe zu geben, um einander treu zu bleiben, um einander zu lieben. Und da können wir unser Herz mal erforschen. Hassen wir Scheidung auch? So wie Gott? Haben wir da sein Herz? Haben wir da sein Denken als Jünger Jesu? Halten wir den Wert, diesen heiligen Wert der Ehe hoch, sogar über unser eigenes Wohlbefinden? Oder nehmen wir es genauso leicht wie die Menschen in unserer Gesellschaft? Entscheidung ist leicht in unserer Gesellschaft. Es gibt viel zu viele, auch zu viele unter Christen. Frage ist, was darf es uns kosten, um Zeugnis für Jesus zu sein? Also ich glaube, wir brauchen da eine völlig neue, geheiligte Einstellung, Denken über Ehe und über Scheidung. Die Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, wurde mal gefragt, ob sie je an Scheidung gedacht hat. Und sie hat geantwortet, an Mord ja, an Scheidung nie. Und wir verstehen, was sie meint. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Scheidung ist keine Option. Seht ihr, auch die Juden zur Zeit Jesu, die haben sich sehr leicht gemacht, vor allem die Männer, wie es so oft ist. Im Vers 31 zitiert Jesus aus 5. Mose Kapitel 24. Lass uns das gemeinsam lesen. Da sagt Jesus, es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Und der Kontext, wenn wir nachlesen in 5. Mose 24, Gott reguliert da einfach die bestehende Scheidungspraxis unter den Israeliten. Genauso wie Gott Regeln eingeführt hat, wenn ein Mann sich mehr als für eine Frau genommen hat, was nie sein Wille war oder sein Ideal war, sein Auftrag war, aber die Leute haben es trotzdem gemacht. Genauso haben die Männer sich damals gerichtet und haben ihre Frauen entlassen. War sehr einfach. Wenn ihr mit mir ein bisschen weiterblättern wollt, Matthäus Kapitel 19 aufschlagen wollt, da lesen wir, die Pharisäer kamen zu ihm, Matthäus 19, Vers 3, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Das war der Trend ihrer Kultur, wie bei uns auch. Manche Rabbis haben gelehrt, wenn deine Frau dir den Frühstückstoast verbrennt, dann ist es ein Scheidungsgrund, kann sich scheiden lassen. Es gab einen, der ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, wenn du eine Frau siehst, die dir besser gefällt als deine jetzige, dann ist das sozusagen ein Anstoß an deiner jetzigen Frau, ist ja ihre Schuld, dass sie nicht schön genug ist, dann darfst du sie entlassen. Klingt sehr aktuell, oder? Aber das war nie Gottes Wille. Gott hasst Scheidung, erinnert ihr euch dran? Das ist, wie er darüber fühlt. Aber weil Menschen sich dennoch scheiden ließen, hat Gott eine Regel eingeführt zum Schutz der Frauen vor allem. Und er hat gesagt hier in 5. Mose, ihr Männer, wenn ihr eure Frauen entlasst, dann solltet ihr einen Scheidebrief geben. Und er hat auch gesagt dort, wenn ein Mann seine Frau entlässt und sie hingeht, einen anderen heiratet und der entlässt sie dann auch, dann durfte der Erste sie nicht wieder heiraten. Die Frauen sollten nicht zum Spielball der Männer werden, dass sie so die Frauen hin und her schieben und wie Huren behandeln. Aber weil es diese Regelung mit dem Scheidebrief gab, drückt es nicht Gottes Herz aus. Gott hat einfach was geregelt, was da war, wie Sklaven oder viel Ehe, mehrere Frauen zu haben, Polygamie, diese Dinge. Aber das war nie sein Herz, das war nie sein Ideal. Ich mag, wie Jesus den Pharisäern antwortet, wenn wir weiterlesen in Matthäus 19. Er zitiert nämlich auch aus Mose, aus dem ersten Buch Mose, und geht zurück an den Anfang, zu Gottes Ideal. Also sie haben ihn gefragt, darf ein Mann seine Frau aus jeder beliebigen Ursache entlassen? Und Jesus antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang als Mann und Frau schuf? Und er sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Eins wie Jesus und seine Gemeinde. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Wir sind eins. Und dann sagt Jesus, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und sie sagten zu ihm, warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Und er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an ist es aber nicht so gewesen. Und Herzenshärtigkeit ist Sünde, wie wir letzte Woche gelernt haben. Also eigentlich war es eine Regel für Sünder, für Gesetzesbrecher. Jesus sagt, das Problem sind eure harten Herzen. Ihr Pharisäer, ihr Heuchler mit dem schönen äußeren Anstrich, aber innen drin seid ihr voll von toten Gebeinen, die ganzen Leichen im Keller. Und dann sagt Jesus weiter im Vers 9, Matthäus 19, ich sage euch aber, wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, sexueller Sünde, sexueller Untreue, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und das sagt Jesus auch hier im Vers 32, ich sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also alle drei begehen Ehebruch. Und das haben wir auch letzte Woche gesehen, dass das nicht heil ist. Einzige Zugeständnis, das Jesus hier macht, ist sexuelle Untreue des Partners. Wenn der Partner eine Affäre hat mit einer dritten Person. Und auch das ist kein Gebot. Jesus sagt nicht, ihr müsst euch scheiden lassen, wenn der Partner untreu war, oder ihr sollt euch scheiden lassen. Nee, gar nicht. Ich würde sagen, wenn du vergeben kannst und dich versöhnen kannst und er und sie auch oder sie auch bußfertig ist, könnt ihr euch wieder neu anfangen als Ehemann und als Ehefrau. Und das ist viel schöner und größer und herrlicher und gottähnlicher, bringt ihm auf jeden Fall mehr Ehre. Dazu würde ich zuallererst ermutigen, wenn sowas passiert. Aber der untreue Partner hat die Ehe schon gebrochen. Bild für Gottes Treue ist schon zerstört an diesem Punkt von einer Seite. Und es ist sehr verletzend. Und Gott zwingt den treuen Partner nicht zu bleiben. Er hat Barmherzigkeit mit unserer Schwachheit. Und wenn ihr euch aus dem Grund scheiden lasst, dass der Partner eine Affäre hatte, dann sündigst du nicht, sagt Jesus. Aber das ist die einzige Ausnahme hier. Und ich mag auch die Reaktion der Jünger in Matthäus 19. Nachdem Jesus es gesagt hat, sagen seine Jünger zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es ratsam, nicht zu heiraten. Boah, lebenslänglich, das ist ganz schön krass. Das ist ganz schön schwer. Ja, ihr nehmt es besser ernst, Jungs. Jesus hätte auf die Frage der Pharisäer sagen können, ja, es gibt heute immer noch Herzensherde, auch bei meinen Jüngern. Wir belassen es bei diesem Kompromiss von 5. Mose 24 mit dem Scheidungsbrief und so weiter. Aber Jesus tut das nicht. Nee, das ist Altes Testament. Jetzt ist der Messias da, jetzt ist das Reich Gottes da. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Du bist nicht mehr derselbe, der du vor deiner Bekehrung warst. Du bist eine neue Schöpfung. Du musst auch nicht mehr so leben, wie du vor deiner Bekehrung gelebt hast. Jesus hebt uns auf eine ganz neue Ebene und er ruft seine Nachfolger zu einem höheren Standard als zu einem Kompromiss mit ihrer Herzenshärte. Herzenshärte ist ein Problem. Jesus wird sagen, ich bin gekommen, um Herzen zu verändern. Jesus lehrt uns hier in der Bergpredigt, das Herz des Problems ist das Herz. Und Jesus will dieses ursprüngliche Ideal, dieses reine Gebot erfüllen, das aus Gottes Herz entspringt. Nicht ein Zugeständnis an verhärtete Menschenherzen machen. Wir sind unter dem neuen Bund. Jesus wird sagen, ich will in euch wohnen. Ich, die Treue in Person. Ich werde dich stärken, dein Versprechen an mich und deinen Partner zu halten zu meiner Ehre. Ich will treu sein in dir und durch dich. Ist ja nicht, dass wir aus eigener Kraft irgendwie sagen können, oh, kein Problem. Wir haben totales Chaos, aber ich biege das wieder hin. Nee, aber der lebendige Gott, Jesus selbst, lebt durch den Heiligen Geist in uns. Wie wir letzte Woche gelernt haben, er will das Gebot durch uns erfüllen. Das ist nichts Gesetzliches von außen. Wir müssen irgendwie, nee, das ist eine Partnerschaft zusammen mit ihm. Zusammen, ich in dir, ich durch dich, können wir treu sein. Das ist, wozu Jesus uns einladet. Glaubensabenteuer. Also, was ist die Anwendung für uns? Ja, erstmal, wenn du verheiratet bist, dann stärkt eure Ehen. Investiert in eure Ehen gemeinsam mit ihm. Nicht um euretwillen, das denkt man schon wieder viel zu klein. Ne? Manchmal denken wir so, ah, ich versuche ein bisschen nett zu ihr zu sein, weil dann kriege ich auch das, was ich gern hätte von ihr. Nee, das ist Quatsch, wir müssen viel höher schauen, als dem Herrn. Ihm zur Ehre. Mach's eine Sache zwischen dir und Gott vor allem, nicht zwischen dir und deinem Partner. Entwickelt gemeinsam eine Reich-Gottes-Vision für eure Ehe. Hey, unsere Ehe soll ein schönes Bild sein für ihn. Was bräuchte es in unserer Ehe, damit wir ein noch schöneres Bild sind für ihn? Was müssen wir ändern? Was könnte man ändern, dass wir noch schöner strahlen? Und ich würde sagen, wenn ihr Eheprobleme habt, mit denen ihr alleine oder zu zweit nicht mehr zurechtkommt, dann schreit nach Hilfe. Hilfe! Wir sind am Kämpfen. Leute, jedes Ehepaar ist am Kämpfen, okay? Das ganze Leben ist ein Kampf, aber Ehe ist was Heiliges, ist es wert zu kämpfen. Also denkt nicht, wir sind die Einzigen, die Probleme haben. Wir sind alle voller Probleme, wir sind ein Krankenhaus hier. Aber wenn ihr Probleme habt in eurer Beziehung, mit der ihr selber nicht mehr weiterkommt, dann schreit um Hilfe. Sagt, Leute, wir brauchen Hilfe, helft uns. Sucht Hilfe, bevor es zu spät ist. Das Problem ist, viele kommen, wenn es schon fast zu spät ist, viel früher. Und bei Gott ist es nie zu spät. Gott kann jede Ehe retten von zwei Menschen, die ihm hingegeben sind und die seinen Willen über ihre Gefühle stellen und seine Ehre über ihr Ding. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das ist auch nicht das Ziel in unserem Leben, oder? Ein einfaches Leben. Nee, wir wollen ihn verherrlichen, darum geht's. Und der erste Schritt ist vielleicht, von dir und deinem Partner wegzuschauen, auf ihn zu schauen. Und es ist sein Wunsch und seine Leidenschaft, eure Ehe zu retten. Das ist sein Herz. Und ihr seid nicht allein dabei. Und unser Gott ist fähig, Wunder zu tun, über unser Denken, über unsere Vorstellungen heraus. Unterhaltet euch mal mit Manfred und der Trude, die haben das erlebt. Die Auferstehungskraft Jesu. Gott ist fähig. Vor 2 Wochen haben wir gesehen, er will sein Gesetz durch uns erfüllen. Frage ist, wirst du ihm Raum geben? Wirst du verfügbar sein? Dich ihm zur Verfügung stellen, dass er das tun kann durch dich? Und Anwendung für die, die über Scheidung nachdenken, ganz einfach. Wenn du über Scheidung nachdenkst, hör auf damit. Punkt. Bekenn es als falsch. Bekenn es als Sünde. Und ändere deine Ausrichtung. Denk darüber nach, wie kann ich die Ehe retten? Was kann ich tun? Verschwend die Energie nicht mit negativem Denken. Such doch Hilfe. Und Anwendung für die, die geschieden sind. Und wir haben ganz sicher solche unter uns, die geschieden sind ohne biblische Grundlage. Also, dass der Partner sexuell untreu war, die wieder geheiratet haben oder jemanden geheiratet haben, ohne dass er frei war, wieder zu heiraten, ohne biblische Grundlage, dann fängt es auch damit an, dass sie es bekennt als Sünde und sagt, es war falsch. Übereinstimmen mit Gott, Buße tun, umdenken drüber. Und dann wird es kompliziert. Wenn dein Partner noch verfügbar ist, nicht wieder verheiratet ist, dann bleib Single. 1. Korinther 7. Stürz dich nicht gleich in eine neue Beziehung, sondern such Versöhnung. Das ist immer Gottes Herz zuerst. Versöhnung. Aber wenn du schon wieder verheiratet bist und du Buße getan hast, dann gilt 1. Johannes 1, Vers 9 für dich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu. Das ist seine Treue. Dann ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Du musst nicht dein Leben lang als verdammter Mensch herumlaufen. Ungerechtfertigte Scheidung und Wiederheirat ist nicht die eine unvergebbare Sünde. Aber dann wird Jesus zu dir oder zu euch wie zu der Ehebrecherin sagen, ich verdamme dich nicht, aber geh hin, sündige nicht mehr. Mach deine jetzige Ehe zu einem strahlenden Bild für Jesus aus seiner Gnade. Haltet euer Eheversprechen jetzt in der Art und Weise, dass eure Ehe die Wahrheit über Gott und seine Liebe und seine Bundestreue aussagt. Gott ist treu, deswegen seid auch ihr treu. Das ist der Punkt heute. Und es gibt noch ganz viel mehr zu sagen und ich habe es bewusst sehr allgemein gehalten, weil ich glaube, man muss bei diesen Fragen über Heirat und Wiederheirat und Scheidung jeden einzelnen Fall ansehen. Menschen schaffen es, so ein Chaos aus ihrem Leben zu machen, dass allgemeine Richtlinien dem gar nicht mehr so gerecht werden. Also zum Beispiel, wenn da körperlicher Missbrauch da ist, wenn die Sicherheit gefährdet ist von einem Partner, dann würde ich auf jeden Fall zu einer räumlichen Trennung raten. Nicht gleich zur Scheidung, aber keiner muss der Sandsack sein für irgendeinen Psychopathen. Auch Gemeindezucht spielt eine Rolle in solchen Fällen. Matthäus 18, da kommen wir auch noch dazu. Auch die Frage, ob der Partner gläubig ist oder nicht gläubig ist. 1. Korinther 7 spielt eine Rolle. Und wir könnten über Wiederheirat reden, wann ja, wann nein. Eine Frage ist, ist der geschiedene Partner noch verfügbar? Willig, wartet er? So. Wir haben jetzt nicht hier die Zeit, ins Detail zu gehen. Das ist hier nur ein Beispiel für Treue. Ich denke, wenn wir zu Matthäus 19 kommen, werden wir das noch tiefer im Detail durchnehmen und uns die Fragen stellen, die oft da sind. Ich möchte gerne heute noch das zweite Beispiel durchnehmen zum Thema Treue. Und das geht ziemlich schnell, das ist ziemlich klar. Im Vers 33 sagt Jesus wiederum, habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Und es ist beides im Gesetz. Das erste in den 10 Geboten, 2. Mose 20, Vers 7, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem oder Falschem oder Lügenhaftem aussprechen. 3. Mose 19, Vers 12, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest, ich bin der Herr. Und das zweite sehen wir zum Beispiel in 5. Mose 23, Vers 22, wenn du für den Herrn, deinen Gott, ein Gelübde ablegst, Kontext ein Enthaltungsgelübde oder so ein Nazirea-Gelübde, was sie damals hatten, dann sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es unbedingt von dir fordern und Sünde würde es an dir sein. Also auf gut Deutsch, Gott steht 100% absolut zu seinem Wort. Das ist ein Ausdruck seiner Treue. Und wenn wir ihn reflektieren, dann wollen auch wir zu unserem Wort stehen. Ganz einfach. Psalm 15, Vers 1. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Bundeszelt in Gottes Gegenwart. Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Und dann heißt es im Vers 4, hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert. Also selbst wenn du was versprochen hast, sag mal als Geschäftsmann, du machst ein Angebot, Geschäftsvertrag und nachher merkst du, oh nee, ich habe mich verkalkuliert zu deinem eigenen Schaden, dann steh trotzdem zu deinem Wort. Also der Punkt ist, dass wir einfach zu unserem Wort stehen, Gott gegenüber, dem Menschen gegenüber, wie Gott zu seinem Wort steht. Ist ganz einfach, ist ganz klar, ist auch nichts Neues, was Jesus da lehrt. Das war ganz klar im Alten Testament, im Gesetz. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Problem war, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer das verdreht haben. Haben es nicht so praktiziert, wie Gott es gemeint hat. Und deswegen wird ihnen Jesus zeigen, wie es wirklich gemeint war. Wir haben letztes Mal schon besprochen, dass die Pharisäer sich so verschiedene Schwurformeln zurechtgelegt haben, mit der Absicht, dass sie genau ihr Wort nicht halten müssen. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Gott gemeint hat. Also zum Beispiel Matthäus 23, Vers 16, sagt Jesus, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts, aber wenn jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Haha, ich habe nicht beim Gold des Tempels geschworen, ich habe nur beim Tempel geschworen, deswegen muss ich es nicht halten. Oder wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts, aber wenn jemand bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. Und dagegen sagt Jesus, hier Vers 34 bis 36, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Also hört auf mit diesen Spielchen, mit der Wahrheit, irgendwie herumzutricksen mit gekreuzten Fingern, irgendwas versprechen, immer neue Schwurformeln erfinden, damit du es nicht halten musst, was du versprichst. Das erscheint eigentlich nur verdächtig, oder? Wenn einer so kommt und sagt, ja, hey Bruder, borgst du mir 1000 Euro? Ich zahl's dir bestimmt zurück bis nächsten Sonntag. Ich meine, ganz sicher, ich schwör's bei Gott, ich schwör's bei meiner Mutter, ich schwör's bei meinem Leben. Da denkst du dir, hey, was ist dein Problem, Mann? Ist irgendwas faul? Warum denkst du, du musst schwören? Jesus würde uns sagen, ihr braucht Schwüre überhaupt nicht. Sagt einfach immer die Wahrheit. Halte immer dein Wort, halte immer dein Versprechen. Vers 37, es sei aber eure Rede ja, ja oder nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Frage, die da immer gestellt wird, heißt das, dass Jesus was gegen Schwüre hat oder gegen Gelübde? Nee, heißt es nicht. Wir sehen das im Alten Testament, wir sehen es bei Paulus, der ein Gelübde auf sich genommen hat. Ja, selbst Gott schwört. Jesus sagt hier nur, wenn du schwörst, dann halte dein Versprechen. Und wenn du nicht schwörst, dann halte es auch. Sag immer die Wahrheit. Steh zu deinem Wort, egal ob es dir ein Nachteil ist oder ein Vorteil ist. Sei treu, denn ich bin treu. Sei ehrlich, denn ich bin ehrlich. Er ist die Wahrheit in Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Deshalb wollen wir die Wahrheit lieben. Also keine Tricks, keine Halbwahrheiten, nicht mal irgendjemanden so ein bisschen im falschen Glauben lassen. Wir wollen einfach ehrliche Menschen sein, weil unser Gott so ist. Das heißt nicht, dass du vor Gericht nicht unter Eid aussagen darfst. Jesus hat es getan. Als er vor dem Hohen Rat stand, wurde er vereidigt. War gar kein Problem. Das heißt nicht, wenn du in irgendein Amt eingesetzt wirst, dass du keinen Amtseid schwören darfst oder von mir aus niemandem ein Eheversprechen geben darfst, weil das wäre ja auch sowas. Also wir müssen als Christen nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, weil wir einen Eid ablegen, vielleicht ablegen müssen. Das ist nichts Unmoralisches, ein Eid abzulegen. Unehrlich sein ist unmoralisch. Und das ist der Punkt hier. Also das Fazit unseres heutigen Abschnitts ist, sei treu, denn unser Herr ist treu. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass es praktisch ist, dass es direkt ist, dass es klar ist, Herr. Und Vater, ich möchte einfach darauf vertrauen, dass du durch deinen Heiligen Geist es jeden persönlich machst und jeden konkret machst, was es heute mit unserem Leben zu tun hat, wo wir gerade stehen. Wir wissen, dass du sehr persönlich bist, dass du mit jedem auch sehr individuell und persönlich am Wirken bist. Leg du bei jedem den Finger da drauf, was gerade dran ist. Und Herr, wirke du in unserem Herzen, in unserem Denken, erneuere unser Denken, damit wir treu sind, wie du treu bist. Nicht nur äußerlich, sondern schon in unserem Herzen. Damit wir fühlen, wie du fühlst, damit wir denken, wie du denkst. Stärke uns, Herr. Ändere uns, wir halten dir unser Herz hin. In Jesu Namen.